die Situation kommt zum Beispiel, dass sie dann explosionsartig auf Toilette muss und nicht das Haus verlassen kann, wenn sie eigentlich aber gar nicht gerne diesen Termin wahrnehmen wollen würde.
Also sie grenzt sich quasi über einen Durchfall ab.
Genau, also ihr Körper hilft ihr. Mhm. Und dann versuche ich immer zu sagen, naja, also dein Körper liebt dich, ja, und es wäre ganz wichtig, wenn du schaust, wie kannst du ihn versuchen zu verstehen und auch unterstützen.
Was ist denn deiner Erfahrung nach, was sind so die häufigsten Nährstoffe, die gerade für die Psyche extrem wichtig sind?
Hi und herzlich willkommen auf dem Podcast Darm mit Aussicht, deinem Podcast für Darmgesundheit. Mein Name ist Dr. Thomas Bacharach und ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und habe mich in meiner eigenen Praxis auf funktionelle Magen-Darm-Erkrankungen spezialisiert. Das heißt, Themen wie Reizdarm, Dünndarmfehlbesiedlung, auch SIBO genannt, SIFO, Histaminintoleranz, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Intoleranzen sind bei mir an der Tagesordnung. Und dieses Wissen möchte ich gerne auf meinem Podcast hier mit euch teilen. Ganz wichtig, dieser Podcast dient der reinen Informationsvermittlung und dient nicht als Therapieempfehlung, Handlungsempfehlung und gibt auch keine Heilversprechen. Es ersetzt nicht den Besuch bei eurem Therapeuten, Arzt, Ärztin. Und solltet ihr etwas hören, was ihr interessant findet in diesem Podcast und wollt es eventuell testen, dann besprecht euch unbedingt mit dem euch betreuenden Therapeuten, Therapeutin.
Was, wenn wir das, was wir erleben, psychisch, nicht immer nur psychische Ursachen haben? Es ist doch häufig so, dass wir genug schlafen und trotzdem, obwohl die Zeit im Bett vollkommen ausreichend sein müsste, wachen wir morgens komplett gerädert auf. Bei der Arbeit wandert immer wieder unsere Augen über die gleiche Zeile und wir können uns nicht richtig konzentrieren. Alles fühlt sich anstrengend an und häufig ist dann unsere Erklärung, ich bin einfach gestresst, ich muss mich besser organisieren, irgendwie muss ich psychisch belastbarer bleiben. Was ist, wenn ich dir sage, dass es nicht immer nur die Psyche ist, sondern der Körper manchmal einfach etwas braucht, was du ihm offensichtlich momentan vielleicht nicht ausreichend gibst? Und um das besser zu verstehen, habe ich mir Dr. Beatrix Maxi Buchhardt eingeladen. Sie ist Psychiaterin und Psychotherapeutin und sie macht etwas ganz Geniales, was ich so in der Kombination noch ganz, ganz selten erlebt habe. Sie kombiniert die Psyche und den Körper. Das heißt, wir werden in diesem Podcast darüber sprechen, was Nährstoffe mit unserer Psyche machen können und mein Lieblingsthema, das Mikrobiom und die Darm-Hirn-Achse. Maxi, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, heute über dieses super wichtige und spannende und selten besprochene Thema zu sprechen.
Ja, vielen herzlichen Dank auch für die Einladung. Freut mich sehr.
Was hat dich denn dazu gebracht, dass du trotz deines beruflichen Fokuses auf der Psyche irgendwann gemerkt hast, ich kann den Körper davon nicht losgelöst betrachten?
Ja, also es hat schon relativ früh angefangen. Ich habe selber auch immer wieder gerade in stressigen Phasen, gerade im Abitur zum Beispiel erlebt, wie mein Magen-Darm nicht so optimal mitgespielt hat. Ich musste da dann tatsächlich auch eine strenge Diät einhalten, wo ich meiner Mutter immer noch heute danke. Also ich musste alle 3 Tage durfte ich nur ein neues Lebensmittel essen. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, okay, heftiges Leaky Gut gewesen mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten und so weiter. Das ist dann später wieder aufgepoppt, wo ich auch in der Klinik gesehen habe, okay, irgendwie die Menschen, die haben sehr häufig entweder zum Beispiel eine Verstopfung, also es gibt auch Studien, die zeigen, dass bei verschiedenen psychiatrischen Erkrankungen das zum Beispiel eine häufige Komorbidität ist, dass das sehr häufig dazu kommt. Und dann habe ich mir gedacht, na, da muss man doch irgendwie einen Zusammenhang geben. Das kann man ja nicht einfach irgendwie so losgelöst betrachten. Und ich finde Laborwerte auch immer schon total super und spannend. Und dann habe ich mir gedacht, naja, eigentlich, wenn man sich jetzt mal überlegt, die Neurotransmitter, die wir für gute Laune oder Antrieb im Gehirn brauchen, ne, Serotonin, Noradrenalin, Dopamin und so weiter, die müssen ja auch irgendwo hergestellt werden von unserem Körper. Und wenn man sich das mal in der Biochemie anschaut, dann werden da Aminosäuren gebraucht und Magnesium und B12, Folsäure, B6 und so weiter. Und irgendwie wird das aber nicht so kontrolliert. Also man hat das Gefühl, naja, der Körper macht das schon irgendwo. Aber was ist denn zum Beispiel, wenn ich das gar nicht richtig in meiner Nahrung aufnehme, weil zum Beispiel die Nährstoffdichte auch vermindert ist oder weil ich vielleicht so antriebslos bin, dass ich gar nicht richtig mehr essen kann oder mir vielleicht auch gar keine Gedanken mache, was ich esse und nur Fastfood.
Ist ja auch ganz häufig, dass wenn es uns nicht gut geht und wir gerade, glaube ich, keine Energie haben, uns gestresst fühlen, dann ist ja das Craving nach ungesunden Lebensmitteln, zuckerhaltig, fettreich, Fastfood, ja deutlich höher. Also insofern super spannend, was du sagst.
Ja, das ist tatsächlich auch ein Teufelskreis, weil der Körper, wenn er schon quasi auf der Notreserve läuft, auch mit verschiedenen Mineralien und Vitaminmängeln, dann wird er via Darm-Hirn-Achse dir sagen, ess bitte was mit viel Kalorien in der Hoffnung, dass da auch viel Vitamine und Mineralien drin sind, ist aber halt nicht zum Beispiel jetzt ein Burger. Ne? So. Und ich erkläre es dann immer dem Patienten so, dass oder auch den Leuten in meinem Präventionsprogramm, dass es total wichtig ist, dass wir dem Körper erstmal gesunde Lebensmittel geben, bestenfalls frisch, bio und so weiter. Und dann aber, dass auch wichtig ist, dass wir auch vom Magen-Darm-Trakt das wirklich gut aufnehmen können. Ich tatsächlich auch in meiner Praxis es häufiger sehe, dass wenn die Leute sehr, sehr gestresst sind, dass der Magen-Darm-Trakt gar nicht so viel Entspannungszeit im Parasympathikus hat, dass er mit der Produktion von den Verdauungssäften hinterherkommt und dass sie dann wirklich sich in bestem Wissen und Gewissen vielleicht auch sogar qualitativ hochwertige Supplements einwerfen, aber es kommt gar nicht an im Blut. Und dann muss man sich auch fragen, wo ist der Fehler?
Was ist denn deiner Erfahrung nach, was sind so die häufigsten Nährstoffe, die gerade für die Psyche extrem wichtig sind?
Also sehr wichtig ist auf jeden Fall Vitamin D. Sehe ich sehr häufig Mangelzustände, obwohl die Leute vielleicht auch das schon supplementieren. Da finde ich es immer ganz wichtig, dass man misst, dann supplementiert und dann nochmal misst, weil es ist sehr unterschiedlich vom Verbrauch, von der Genetik, von Vorerkrankungen, wie viel ich wirklich auch verbrauche. Und Omega-3 finde ich auch super wichtig. Und es wurde auch gezeigt, dass eben die Zellkommunikation, die Nervenzellen im Gehirn, quasi, dass sie miteinander kommunizieren können, von hier nach hier, braucht es quasi eine gute Omega-3-Versorgung und auch Vitamin-D-Versorgung, dass überhaupt von der einen in die andere Nervenzelle diese Botenstoffkügelchen, diese Vesikel ausgesendet werden können. Ja? Und das kann zum Beispiel sein, dass man gar kein Serotonin oder Dopamin oder irgendwas Mangel hat, sondern eben die Zellen, die können gar nicht richtig miteinander kommunizieren aufgrund von diesen Mangelzuständen. Oder aber zum Beispiel B12-Mangel, Folsäure und generell diese Sachen, zum Beispiel auch Magnesium, wo man definitiv braucht, um die Signalstoffe herzustellen. Sonst natürlich auch Schilddrüse und so weiter. So die üblichen Verdächtigen.
Beim Vitamin D ist noch ganz spannend viel. Also ich habe immer wieder Patienten, die auch braun gebrannt vor mir sitzen. Und die trotzdem einen schlechten Vitamin-D-Spiegel haben. Und spätestens seitdem klar ist, dass Sonnenstrahlung natürlich die Hautalterung massiv beschleunigen kann, sind die Menschen sehr, sehr bewusst im Eincremen. Und tatsächlich ist es so, dass ein Lichtschutzfaktor auch relativ schnell die Vitamin-D-Bildung unterbinden kann. Also insofern eine Bräunung der Haut und auch ein Aufenthalt viel im Freien bedeutet nicht automatisch, dass wir einen guten Vitamin-D-Spiegel haben, sondern in dem Fall muss man tatsächlich meiner Meinung nach auch einfach messen, damit man da Klarheit hat. Und es ist, ich erlebe es auch so, wie du es sagst, der Bedarf an Vitamin D und auch an Omega-3 ist so unterschiedlich. Und das sind aber trotzdem zwei Nährstoffe, die ich auch im Alltag extrem häufig nicht in den Optimalwerten finde.
Genau.
Ein Stoff, der viel auch in letzter Zeit diskutiert wird, ist Lithium. Mhm. Kannst du uns da mal so ein bisschen abholen? Was ist Lithium überhaupt und was wird da im Moment diskutiert?
Ja, also sehr spannendes Thema. Gibt es unterschiedliche, unterschiedliche Standpunkte dazu. Lithium ist in einer speziellen chemischen Verbindung ein Standardpräparat in der Psychiatrie schon seit Dekaden und wird da hochdosiert bei bipolaren Erkrankungen zur Stimmungsstabilisierung, aber auch bei schweren depressiven Episoden zur Stimmungsverbesserung und tatsächlich Suizidprävention eingesetzt. Da ist das Problem, dass es eine relativ geringe therapeutische Breite hat. Man muss sehr viele Blutuntersuchungen machen. Es kann teilweise zu Langzeitschäden von der Niere kommen, von der Schilddrüse. Und deswegen wird es nicht Firstline verwendet, sondern wird quasi erst im Verlauf dazu genommen. Das, was du jetzt ansprichst, ist ja die Low-Dose-Lithium-Therapie, gehe ich davon aus, mit Lithium-Orotat. Von Herrn Dr. Nehls auch, der das sehr propagiert. Und da muss ich sagen, da habe ich auch teilweise gute Effekte bei Patienten. Das ist eine andere chemische Verbindung. Da braucht man eben sehr, sehr wenig davon. Und das kann dann eben auch schon stimmungsstabilisierend wirken und auch antientzündlich im Gehirn. Und genau, also ich gucke immer, wie offen sind die Patienten? Möchten die das auch mal ausprobieren? Viele sind dafür offen. Es gibt einige, die gar keinen Benefit davon haben und dann setzt man es halt wieder ab. Aber es gibt auch schon einige, die das gut eben vertragen und sich darunter stabiler fühlen. Und genau, so Dosierung 1, 2, max 5 Milligramm nehme ich da, ja.
Und ist das etwas, was man auch im Blut vorher kontrolliert? Also adaptiert man das an der Referenzwert, den ich im Blut messe? Oder ist das etwas, also nach Dr. Nehls, wenn man dann einfach, man gibt es einfach und guckt, wie es denjenigen geht. Quasi das, wie sich derjenige fühlt, ist führend vor dem, was wir messen.
Also es ist so, es gibt psychiatrische Referenzbereiche, die schon lange etabliert sind, eben für diese Hochdosierungstherapie, wo man aber wirklich ein paar hundert Milligramm ja nimmt. Und tatsächlich kenne ich jetzt ein Labor, die im präventivmedizinischen Bereich quasi unterwegs sind und da einen Referenzwert erstellt haben. Aber man muss sich natürlich immer hinterfragen, wie werden diese Referenzwerte erstellt? Wo sagt man, wo ist der untere Cut-off, wo ist der obere Cut-off? Kann man sich ja generell bei jedem Referenzwert fragen, zum Beispiel Eisen, ja, oder Ferritin. Aber genau, ich mache das auch so, dass ich das klinisch beobachte. Es gibt wenige Patienten, die wollten das schon mal vorher quasi auch getestet haben. Dann mache ich das. Aber ansonsten mache ich das auch vom Klinischen her, weil eben, wie gesagt, die Referenzbereiche, das ist relativ neuer Laborwert, dass man Lithium wirklich als präventives Mineral sieht. Also im Periodensystem ist es ja schon immer, aber man hat es einfach noch nie als notwendig erachtet für den Menschen. Übrigens für Tiere schon, fand ich dann irgendwie auch total spannend, dass es für den Menschen anscheinend nicht so wichtig ist, aber für alle anderen Tiere schon. Aber
okay.
Ja, gut.
Das
da
wissen
wir
noch nicht,
wahrscheinlich noch neue Infos bald, ja. Mhm.
Du hast jetzt schon das Thema Referenzbereiche angesprochen. Hol uns da einmal ganz kurz ab. Was meinst du damit? Also worauf achtest du, wenn du Blut abnimmst?
Also bei mir ist es so, dass ich mich generell lieber an Präventiv- oder Optimalbereichen orientiere. Da gibt es halt nur wenige Labore, die das machen, anstatt an den normalen Referenzwerten, weil man muss sich natürlich vergewissern, wie erstellt denn ein Labor seine Referenzwerte. Erstmal, die sind bei jedem Labor anders, finde ich persönlich schon mal komisch, weil warum sollte das sein? Dann ist es natürlich so, dass die werden halt gemittelt, eine gaussische Verteilungskurve gemacht von allen eingesendeten Blutproben. Und die meisten Menschen, die Blut in das Labor einsenden, sind jetzt nicht die Topfitten, an denen ich mich gerne orientieren würde als Zielwert. Und deswegen strebe ich immer einen Bereich im oberen Drittel an, mindestens, wenn ich im normalen Labor teste. Und im Präventionslabor ist es dann eben der grüne Bereich quasi, am besten oberer grüner Bereich, weil man muss sich halt vergewissern, dass wenn der Körper, so erkläre ich es auch immer allen, mit denen ich zusammenarbeite, wenn der Körper irgendwo einen Mangel hat oder sich entscheiden muss, wo gebe ich jetzt dieses Eisenion oder dieses Zinkion hin, ja, dann wird er sich für lebenswichtige Systeme entscheiden und nicht für
das Glückshormon.
Schönheit und gute Laune. Ja, Haut, Haare, Nägel und quasi gut drauf sein ist evolutionsbedingt leider die harte Wahrheit ist nicht relevant. Ja, du kannst auch weiterleben in der Höhle, wenn du depressiv bist, aber du brauchst eine gute Entgiftungsfunktion. Ja, es muss alles gut in der Leber, Niere und so weiter laufen. Genau, und deswegen möchte ich gar nicht, dass der Körper in die doofe Lage kommt, sich zu entscheiden, wohin er dann mit den wertvollen Nährstoffen und so weiter, was er damit macht, sondern dass er alles in Hülle und Fülle hat und da dann eben noch genug hat für die Produktion von allen Signalstoffen im Gehirn.
Du hast angesprochen gehabt, dass ganz unterschiedliche Symptome auch hinter Nährstoffmängeln quasi stecken können. Was ist für dich so in der Praxis, im Alltag, wo wirst du hellhörig, wo du sagst, okay, da muss ich spätestens jetzt die Nährstoffe einmal kontrollieren?
Also generell kontrolliere ich das bei jedem Patienten tatsächlich, weil ich mich darauf ja fokussiert habe. Und ich kann jetzt auch überhaupt gar nicht mehr guten Gewissens irgendein Medikament, also gut, Medikamenten arbeite ich sowieso sehr selten, aber ich könnte noch nicht mal guten Gewissens nur einen Pflanzenstoff ansetzen. Weil selbst wenn ich dann denke, Ashwagandha oder Rosenwurz oder irgendwas hilft dann der Nebenniere oder Stressreduktion, muss ich ja trotzdem wissen, durch diese ganze Stresshormonproduktion, da weiß man ja auch, werden viele Nährstoffe verbraucht. Das heißt, ich muss ja auch kontrollieren, wie geht's dem gesamten Körper damit? Und ich kontrolliere das standardmäßig. Also bei mir darf keiner bleiben, der das nicht mitmacht. Und alle Hausärzte wissen schon, wenn die dann zu mir kommen, dass sie dann eine große Reihe an Laborparametern bekommen, die ich gerne hätte.
Und hast du trotzdem so Symptome, die für dich so ganz typisch sind? Also ich habe verstanden, du misst es bei generell jedem, aber ja. Konntest du für dich da irgendeine Korrelation feststellen, irgendwie Symptom XY, Nährstoff ABZ?
Nee, das ist eigentlich zu komplex. Also man kann es nicht direkt auf einen Nährstoff runterbrechen. Tendenziell haben die Leute auch mehrere Mängel. Aber generell depressive Symptomatik kontrolliere ich das immer. Erschöpfungssymptomatik kontrolliere ich das auch immer. Wenn es jetzt, sagen wir mal, eine reine Panikstörung wäre, könnte man sich überlegen, gut, vielleicht würde ich auch Schilddrüse kontrollieren, aber würde ich vielleicht eher noch am Essen auch festmachen, weil es ja auch Symptome gibt, die zum Beispiel nach dem Essen oder nach Konsum bestimmter Lebensmittel auftreten. Und ich mache da immer noch mal auch eine Ernährungsanamnese und die müssen dann quasi auch aufschreiben, also so ein Standard-Tag, was sie ernähren, wie oft sie irgendwas essen, was sie essen. Und da kann ich dann schon auch meistens Rückschlüsse ziehen auf Mängel. Aber so eine direkte Korrelation kann man jetzt nicht sagen oder habe ich nicht festgestellt.
Finde ich jetzt super spannend, was du sagst. Panik kann eventuell mit der Ernährung zusammenhängen. An was denkst du da? Also gibt es da eine bestimmte Lebensmittelgruppe, die Panik auslöst? Oder wie kommst du auf den Zusammenhang? Das ist ja jetzt auch nicht unbedingt etwas, was wir permanent hören, dass bei Panikattacken an die Ernährung gedacht werden sollte.
Genau, also natürlich muss man auch an Nervensystemregulation und so weiter denken, das ist völlig klar. Aber es ist tatsächlich so, dass wenn man eine Glutensensitivität hat, was noch nicht eine Zöliakie auch sein muss, aber dass es dann in bestimmten Fällen auch zum Beispiel Transglutaminase 2 Autoantikörper gebildet werden können, die dann im Gehirn eben verschiedene Symptomatiken wie auch innere Unruhe und Panik auslösen können.
Okay, das heißt, das wäre dann jetzt in dem Fall Gluten getriggert.
Genau.
Ja. Siehst du den Zusammenhang auch bei Histamin? Weil Histamin ist ja auch etwas, was quasi wie Stress im Körper wirkt. Könnte ich mir auch vorstellen, dass ich dann nervöser werde, wenn ich zu viel Histamin an Bord habe.
Genau, also das ist auch ein sehr, sehr großes Thema, auch schwieriges Thema, weil wo fängt man dann an und streift man aus der Nahrung raus? Aber nee, muss ja eigentlich erstmal gucken, woher kommt's und ne? Also das sehe ich auch schon häufig, wenn die Menschen da eine Problematik haben. Also ich messe auch die Aminooxidase im Blut und gucke dann auch immer, ist der Darm in Ordnung, weil der natürlich auch da viel mithilft. Aber ja, kontroverses Thema. Und da muss man dann immer gucken, wo quasi Henne, Ei und was kann man wie optimieren und wie kann man das Enzym stärken, wie kann man den Darm stärken, wie kann man den Histaminabbau auch im ZNS stärken. Da gibt es ja nur ein Enzym, was das abbaut. Und dann muss man gucken, hat das alle Kofaktoren und so weiter.
Wir wollen ja, denke ich, alle glücklich durchs Leben gehen. Was brauchen wir denn dafür, damit wir glücklich sein können? Was muss körperlich gegeben sein, dass wir das Gefühl von Glück produzieren?
Also du meinst jetzt wirklich auf biochemischer Ebene, oder? Weil es gibt natürlich noch ne Gefühl der Geborgenheit, Gemeinschaft, soziale Beziehungen und so weiter. Aber du meinst jetzt wirklich auf biochemischer Ebene?
Du kannst gerne mal so einen Rundumschlag machen, weil ich glaube, das Thema, also das ist ja wirklich so ein Wunsch von uns allen. Wir wollen glücklich durchs Leben gehen. Und vielleicht, ja, machst du mal einen Rundumschlag. Was brauchen wir dafür, damit wir glücklich sind?
Also das ist natürlich für jeden unterschiedlich, weil jeder hat auch innere, andere Prioritäten. Aber generell ist es so, dass es sich herauskristallisiert hat, dass es verschiedene Punkte gibt, die halt bei verschiedenen Kulturen auch sich überschneiden. Und zwar, das ist erstens mal ausreichender Schlaf, weil das ist super wichtig, dass wir dem Körper Regeneration geben, dass er überhaupt in der Lage ist, die Signalstoffe am nächsten Tag herzustellen. Dann ist es sehr wichtig, dass wir uns gesund ernähren, also dass wir diese Nährstoffe alle aufnehmen. Dann ist aber auch ganz wichtig, dass wir halt wirklich so ein Sinnerleben haben in unserem Leben. Also dass wir morgens aufstehen und das Gefühl haben, ich bin für etwas hier auf dieser Welt. Ja, also sei es ein Beruf, sei es ein Hobby, sei es irgendwo in einer Gemeinschaft, ein Amt, Ehrenamt, wie auch immer. Also etwas, wo uns Freude gibt, wo es uns erfüllt. Und dass wir eine tragende Gemeinschaft haben oder uns zugehörig fühlen zu einer Gemeinschaft. Also das ist halt wichtig, dass das stärkende Beziehungen sind. Mhm. Nicht unbedingt ist es immer die Familie. Also ist sehr hart gesagt, aber wenn man dann wirklich sagt, oh, irgendwas mit meiner Familie so ist so schwierig, dann muss ich sagen, okay, dann orientier dich doch woanders hin. Was kann denn deine chosen family sein, wo du dich total akzeptiert fühlst, wo du genauso sein kannst, wie du möchtest? Und ja, da muss man natürlich auch schauen, was gibt's vielleicht für persönliche Sachen, die mir sehr Freude machen, die ich gerne haben möchte und dann aber immer so ein bisschen Obacht, ja, wo ist man vielleicht auch manipuliert und einem wurde suggeriert, dass man das XYZ haben muss, um glücklich zu sein. Stichwort Social Media und so weiter. Mhm. Und so ein bisschen, muss man wirklich so ein bisschen aufpassen, weil tatsächlich ich habe einen interessanten Spruch mal gehört, den ich sehr wahr finde. Der Tod des Glücks ist der Vergleich.
Das heißt, Social Media ist eigentlich die Unglücksmaschine schlechthin für uns, weil wir vergleichen uns ja auf Social Media ohne Ende.
Also sagen wir es mal so, es kann sehr positiv genutzt werden. Aber es ist tatsächlich so, dass auch Studien zeigen, dass seit der Einführung von digitalen Medien tatsächlich Depressionen und Angsterkrankungen stark zunehmen, vor allen Dingen unter Jugendlichen.
Mhm. Also ich denke, das Social Media Thema kann auf der einen Seite dazu führen, dass wir uns mehr vergleichen. Was ich aber auch gesehen habe, ist, wir leben hier auf dem Land und ich bin an einem Spielplatz vorbeigelaufen und dann waren drei Mädchen da und die haben alle in ihr Handy geklotzt. Und da hat eigentlich keine wirkliche Interaktion mehr zwischen diesen Mädchen stattgefunden, was ja diesen anderen Punkt der Gemeinschaft auch wieder torpediert. Das heißt, wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen Sinn im Leben und wir brauchen Nährstoffe, die haben wir schon angesprochen gehabt. Was ich ganz spannend finde, ist, unsere Hormone werden ja ganz häufig aus dem Stoff Cholesterin gebildet. Wie stehst du zum Thema Cholesterinsenker? Ich meine, es ist klar, wir brauchen natürlich das zum Teil, wenn wir Verkalkungen der Gefäße bekommen, kann es extrem wichtig sein, dass wir die einsetzen. Siehst du da in deiner Arbeit eine quasi Interaktion? Das heißt, wenn wir jetzt anfangen, Cholesterin immer weiter zu senken, weiter zu senken, weiter zu senken, hat das eine Auswirkung für dich auf deine Hormonbasis und dann auf die Psyche?
Also ich habe jetzt nicht unbedingt das Patientenklientel, die Statine haben. Ich habe tatsächlich eher so ein bisschen jüngere Menschen, die zu mir kommen. Aber ich sehe es auf jeden Fall kritisch, weil da ja auch die Coenzym Q10-Synthese vom Körper eingeschränkt wird, was man ja für die ATP-Produktion braucht. Und wenn jetzt jemand zu mir kommt, dann messe ich auch Q10 immer, bezüglich jetzt Erschöpfungssymptomatik dann. Und dann würde ich jetzt ein Statin vielleicht nicht unbedingt absetzen, weil ich möchte jetzt nicht so dann sehr forsch reagieren und ich bin ja auch keine Hausärztin, aber ich gebe dann immer Q10 dazu. Mhm. Und ja, ich weiß, dass es sehr kontrovers diskutiert wird, aber ich bin auch jemand, der eher höhere Spiegel generell toleriert und dann sich auch zum Beispiel fragt, woher kommt das hohe Cholesterin? Also wird ja jetzt nicht so häufig dann über die Nahrung quasi nur aufgenommen, dass man sagt, na ja, dann muss halt Cholesterin armer essen und dann passt das schon, sondern das ist ja ein komplexer Regelkreis im Körper. Und wenn zum Beispiel irgendwo eine Silent Inflammation, also eine stille Entzündung da ist, kann das ja zum Beispiel auch hochreguliert werden. Also ich hatte einen Patienten einmal, der hatte diverse Nahrungsmittelunverträglichkeiten und ein hohes Cholesterin. Und dann wurde der mal auf eine Eliminationsdiät gesetzt, was tatsächlich auch ein bisschen einschneidend für ihn war. Aber ihr Cholesterinwert war dann tipptopp und war keine fettfreie Diät, ja?
Keine fettfreie Diät, ja.
Genau, also muss man dann natürlich immer schauen, wo ist Henne, wo ist Ei. Und ich glaube, dass wir sehr, sehr viel machen können mit Lifestyle und Pflanzenstoffen oder Vitaminen, um verschiedene Stoffwechselwege im Körper positiv zu beeinflussen.
Wie du vielleicht aus meiner eigenen Geschichte weißt, habe ich über 20 Jahre selber am Reizdarmsyndrom gelitten. Mit ständigen Bauchschmerzen, Blähbauch und Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die mich unsagbar müde gemacht haben. Mittlerweile darf ich seit über 10 Jahren auch mit Reizdarmpatienten in der Praxis arbeiten und diese beiden Erfahrungen habe ich im Smile Hoch 2 Programm kombiniert, was ich dir in meinem neuen Buch der Reizdarm-Doc vorstellen darf. Du kannst es auf allen gängigen Kanälen bestellen. Das Erscheinungsdatum ist der 26.08.2025 und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich dich mit diesem Buch ein Stück auf deinem Weg zu mehr Darmgesundheit begleiten darf und dir all meine Tipps, die ich mir gerne schon als Jugendlicher gewünscht hätte, an die Hand geben darf. Was erlebst du im Alltag? Was sind so Geschichten für dich, die hängen geblieben sind, wo du den Zusammenhang Nährstoffe und Psyche für dich erlebt hast? Gibt es da so einschneidende Erkenntnisse oder Menschen, die dir da einfach im Gedächtnis geblieben sind?
Ja, also ich hatte zum Beispiel eine Patientin, die war wirklich schon jahrelang depressiv und ist nie so richtig vom Fleck gekommen, wollte aber auch nie Medikamente nehmen und hatte auch immer wieder starke Augenentzündungen, war auch im Kantonsspital gewesen, also hier in der Schweiz quasi. Sie ist überhaupt nicht irgendwie auf den grünen Zweig gekommen und die Psychotherapie ist auch nicht richtig gut vorangekommen. Ja, war sehr träge, sehr eingeengt. Und die Psychotherapeutin hat sie dann zu mir geschickt und ich habe wirklich also diverse Mängel, irgendwie so gefühlt einstelliger Vitamin-D-Bereich, ja. Und Omega-3 auch so Richtung 3. Also Index. Und dann haben wir wirklich jetzt...
Genau, zur Referenz. Ideal wäre so 8-11%, dass man irgendwie so eine Vorstellung hat, oder?
Genau. Und es war tatsächlich so, dass wir dann gar nicht ein fancy Labor mit Mitochondrienaktivität und ATP-Herstellung und so weiter gemacht haben, sondern wirklich die Basics. Und sie hat dann wirklich nach 3-4 Monaten, also war sie wirklich besser von der Stimmung. Sie ist konnte mehr umsetzen in der Psychotherapie. Und auch, Neurodermitis hat sie auch noch gehabt, Neurodermitis und ihre Augenentzündung war weg.
Wow, okay. Das heißt, dass durch Nährstoffe, vor allem Omega-3, Vitamin D, dass da dann einfach der Stoffwechsel wieder mehr in Schwung gekommen ist und dass das der Anschub war letztlich.
Genau.
Siehst du bei deinen Patienten, wir sind ja ein Darm-Podcast, wie siehst du bei denen besonders häufig auch Verdauungsbeschwerden oder welche Verbindung siehst du zwischen Darm und Psyche?
Also ich sehe das sehr häufig, dass wenn die Menschen gestresst sind, dass sie entweder die Tendenz haben zur Verstopfung oder zu Durchfall. Mhm. Es gibt selten jemand, der gar keine Symptomatik hat. Und dann bespreche ich auch mit den Menschen immer, ob das denn ja auch in welchen Situationen das denn vorkommt. Und meistens ist es jetzt so, dass die Menschen schon eine Psychotherapeutin oder Psychotherapeut haben und dann zu mir kommen. Wenn sie das nicht haben und ich habe den dringenden Verdacht, dass eben ja via Darm-Hirn-Achse da schon auch, sagen wir mal, die Gedanken eine große Rolle spielen, die dann natürlich Stress auslösen und dann die Darmhirnachse beeinflussen können. Dass ich dann mit denen das bespreche, in welchen Situationen kommt das vor und so weiter. Und dann verstehen die meistens schon, okay, vielleicht wenn ich sehr gestresst bin, dann kann man gucken, ist es eine Stressregulationsproblematik oder ist es eine innere Bewertung? Das heißt, jemand anderen würde die Situation vielleicht gar nicht stressen, aber diese Person zum Beispiel schon, ja. Oder auch, ist es eine Abgrenzungsproblematik? Das heißt, die Situation kommt zum Beispiel, dass sie dann explosionsartig auf Toilette muss und nicht das Haus verlassen kann, wenn sie eigentlich aber gar nicht gerne diesen Termin wahrnehmen wollen würde. Ja, also das okay. Heißt, sie schafft es nicht, Nein zu sagen und ihr Körper...
Also grenzt sich quasi über den Durchfall ab.
Genau, also ihr Körper hilft ihr quasi sozusagen. Also das ist natürlich, ne, darf man nicht so direktiv formulieren. Also zumindest ich mache das nicht, versuche dann da so ein bisschen Step-by-Step hinzukommen und so weiter, dass sie dann versteht, dass es doch auch nicht nur so ist, oh, ich hasse meinen Körper und der macht überhaupt nicht, was ich will. Ich bin so eingeschränkt. Und dann versuche ich immer zu sagen, naja, also dein Körper liebt dich, ja, und es wäre ganz wichtig, wenn du schaust, wie kannst du ihn versuchen zu verstehen und auch unterstützen, ja?
Wie beziehst du Darm in deine Arbeit mit ein?
Also Menschen, die zu mir kommen in die Praxis oder in meinem Online-Programm, die sind da schon direkt quasi on fire und möchten das gerne direkt getestet haben. Und ich mache dann immer ein Screening von Leaky Gut und schaue auch das Mikrobiom an. Aber die kriegen auch alle einen ausführlichen Anamnesebogen vorher. Also der ist 9 Seiten lang. Und da wird nochmal von über Haarausfall, Auge, HNO, ganz wichtig, Zähne, haben wir jetzt noch gar nicht besprochen. Aber wenn jemand Amalgamfüllung hat oder wo behandelte Zähne, die können öfter beherdet sein und dann eben, na, ist es hier natürlich ein kurzer Weg zum Gehirnstoffwechsel und das kann wirklich auch sehr starke Auswirkungen tatsächlich haben, also depressive Symptomatik, ADHS-Symptomatik und so weiter.
Okay, also das heißt, habe ich richtig verstanden, Zähne können solche schweren Symptomatiken mit beeinflussen?
Genau und sie können auch ein wesentlicher Punkt sein, weswegen es dann viel besser geht. Also hatte ich auch schon Fälle, wo ich sie zum Umweltmediziner geschickt habe und dann wurden Amalgamfüllungen entfernt und ich glaube ein Zahn gezogen, bin ich mir sicher. Aber auf jeden Fall, also hat sich wirklich ganz anders gefühlt danach.
Verrückt. Okay. Ja, an der Stelle kann ich tatsächlich die Podcasts, ich habe 2 Podcast-Folgen mit der Dr. Anne Kahl gemacht aus Köln. Also wer sich für ganzheitliche Zahnmedizin interessiert und da ein bisschen mehr Infos haben will, die 2 Folgen, da besprechen wir jetzt nicht auf die Psyche bezogen, aber auf die ganzheitliche Zahnmedizin einiges auf jeden Fall.
Ja, und tatsächlich, gerade wo wir beim Thema sind, das Mikrobiom fängt ja im Mund an. Ja. Und ich finde es auch immer ganz wichtig, dass man dann quasi schaut, wo fängt es denn an? Also wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich desolaten Zahnstatus habe, dann kann ich jetzt nicht einfach nur ein Probiotikum für den Darm nehmen und denke, das kommt dann schon alles gut, sondern das beeinflusst sich ja quasi von Etage zu Etage. Und da muss man dann eben ganzheitlich schauen.
Was sind so deine 3 besten Tipps für die Darmgesundheit in Bezug auf die Psyche? Was würdest du da konkret umsetzen?
Also, das ist natürlich jetzt dann so eine Pauschalaussage, wobei ich immer finde, naja, es kommt darauf an, weil, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, vollwertige Kost mit viel Ballaststoffen, sind natürlich die Leute, die ein SIBO haben, ja, finden das nicht so gut, ja. Oder Leute, die ganz wenig liebe Bakterien haben im Dickdarm, die das alles auch managen können, dann geht es denen auch nicht gut, ja. Aber sagen wir mal, generell, ja, vollwertige Kost, proteinreiche Kost, sage ich auch immer, also eher ein bisschen weniger Kohlenhydrate und ganz sicherlich morgens nicht mit einem Schoki-Croissant oder irgendwelchen Müslis mit viel Zucker starten, weil das lässt dann nämlich deinen Blutzuckerspiegel zack nach oben und dann geht da irgendwann nach unten und dann fühlt man sich sowieso auch innerlich unruhiger. Also generell empfehle ich eine blutzuckerstabile Ernährung. Die meisten sind dann tatsächlich ein bisschen überfordert, deswegen arbeite ich auch mit einer Ernährungsberaterin zusammen, die dann das nochmal wirklich eingehend mit den Patienten anschaut und zum Beispiel auch schaut, gut, wie kann ich meinen Alltag besser strukturieren, dass ich überhaupt dann gescheite Lebensmittel zu Hause habe, wie kann man auch mal ein bisschen zu Hause Tabula Rasa machen mit den vielen leckeren, aber vielleicht nicht so gesunden Sachen. Und genau, das ist so ein ganzes Konzept, wie ich arbeite eben mit verschiedenen anderen Therapeuten auch zusammen oder zum Beispiel auch Körpertherapeuten, die dann eben nochmal gute Impulse ans Nervensystem geben, ohne jetzt wirklich immer über diese rationale Ebene zu gehen. Das ist auch wichtig für viele.
Okay, also das heißt, wir brauchen erstmal Ernährung, die unserem Mikrobiom nicht schadet, Thema Zucker. Und wir brauchen eine Ernährung, die unser Mikrobiom ernährt, im Idealfall, solange wir jetzt keine SIBO haben, die das Ganze konterkariert. Was würdest du sagen, was sind noch zwei weitere Tipps, wie du die Darmgesundheit beeinflusst? Arbeitest du mit Probiotika?
Also generell schaue ich mir erstmal das Mikrobiom an und schaue dann je nachdem, was braucht's auch. Und dann gibt's halt verschiedene Präparate, die man dann gibt. Aber ich mache das jetzt nicht ganz gezielt, so wie du, dass ich teilweise nur ein oder zwei Stämme gebe, sondern ich schaue dann, was wären ein Präparat, wo es zum Beispiel auch noch verschiedene Kräuter drin gibt, die dann den Detox-Prozess unterstützen. Muss natürlich immer gucken, ist Histamin-Thema, ja, nein. Und genau, aber das mache ich generell auch. Oder man kann auch mal pflanzliches Antibiotikum geben, wie Oregano oder Olivenblattextrakt oder Nelke oder wie auch immer. Genau, da muss man ein bisschen immer schauen, was braucht dieser Mensch. Aber ich gebe nicht pauschal jetzt jedem irgendwas.
Okay, ja. Was machst du denn für dich selber, damit deine Psyche und deine Darmgesundheit on point sind?
Also, ich habe früher, wo es meinem Darm, wo der noch nicht so fit war, ja, musste ich auch immer auf meinen Ballaststoffintake achten und habe teilweise auch Darmmassage gemacht. Also ich weiß nicht, ob du das deinen Patienten auch mitgibst, also quasi unten rechts Unterbauch anfangen und dann nach oben und dann über die quasi linke Seite und dann quasi, also wie so eine Dickdarm-Massage, so ein bisschen Input geben, dass er mal ein bisschen was tun soll. Dann immer wichtig, sich viel bewegen. Ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man jetzt in der Klinik arbeitet oder irgendwie den ganzen Tag sitzt. Ja, sitzen ist das neue Rauchen. Dann habe ich ja aber dank meiner Yoga-Lehrer-Ausbildung auch viele Bewegungsübungen, die ich dann einfach mal integrieren kann. Also das gibt mir tatsächlich sehr viel. Und bei mir ist es auch immer sehr wichtig, dass ich mich immer wieder regelmäßig erde, regelmäßig wirklich mein autonomes Nervensystem entspanne, mich in den Moment begebe, meditiere. Ich arbeite nur Teilzeit, das ist auch sehr gut für meine Psyche, ja. Und ich denke, da muss jeder einfach schauen, was da für sich so das Beste ist. Und ich liebe Essen, aber ich versuche auch wirklich nach meinem Ayurveda-Typ, also ich finde Ayurveda auch super spannend, nach meinem Ayurveda-Typ mein Essen zu gestalten und sehr viele warme Sachen zu essen und zu trinken, auch jetzt im Sommer habe ich quasi immer hier eine Thermoskanne dabei, weil ich weiß einfach, dass das wirklich dieses Vata im Ayurvedischen, dass das beruhigt. Und ich merke das tatsächlich, wenn ich jetzt den ganzen Tags über zum Beispiel nur kalte Sachen esse, vielleicht auch einen Salat oder so. Ich fühle mich einfach anders. Also das ist nochmal.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich bin auch tatsächlich Vata und mir tut das auch gut oder stabilisiert, wenn ich viel warme Sachen, aber tatsächlich auch so ein bisschen, Vata liebt ja auch so Süßholz oder so süße Sachen. Mhm. Ja, das heißt, das dosiert einsetzen. Aber halt dosiert. Ne?
Ja, ich bin halt auch noch ein bisschen Kaffer und da muss man ein bisschen aufpassen mit Süß. Aber ja, also generell, manchmal ist dann auch so ein bisschen das Problem, also zum Beispiel, ich liebe auch scharfes Essen. Das ist gut für Kaffee, aber nicht so gut für Vata. Das heißt, ich muss dann immer gucken, wenn ich jetzt ein warmes Curry habe mit viel erdenden Sachen, dann kann ich ein bisschen Chili reinmachen oder nachher ein Cappuccino mit ein bisschen fetter Milch und so weiter. Aber wenn ich jetzt einen Salat essen würde mit irgendwas, was weiß ich, scharfen, das wäre keine gute Idee.
Wenn nicht so prall. Genau. Es gibt ja mittlerweile... Und wir kommen jetzt einmal zurück, wie können wir jetzt Dinge messen, Es gibt ja mittlerweile ein großes Angebot an unterschiedlichsten Laboren, Laborwerten, wie wir Nährstoffe messen können, aber auch Darmbakterien. Hast du da wirklich, und das gerne auch pauschal, so ein paar Go-Tos und ein paar No-Gos, worauf man achten sollte bei der Auswahl von, sag ich mal, Labortests?
Das ist natürlich jetzt so ein Riesenthema, weil es gibt natürlich erstmal Labortests, die man nur als akkreditierter Therapeut durchführen kann. Und dann gibt's ja so Feld-Wald-Wiesentests, dass man sich als Endverbraucher quasi alles Mögliche bestellen kann. Und das sehe ich tatsächlich kritisch, weil ich denke, es soll auf jeden Fall ein zertifiziertes Labor dahinter stehen und bestenfalls dann auch nicht nur einfach ein Wert dastehen, sondern auch eine Empfehlung, was man mit dem Wert machen soll. Und dann ist dann wieder eigentlich die rechtliche Frage, weil das darf das Labor gar nicht ohne Anamnese und ohne eigentlich therapeutische Situation. Und von daher, also ich denke, dass man Laborwerte jetzt zum Beispiel im Kapillarblut guten Vitamin D oder mal einen Ferritinwert oder sowas messen kann. Aber bei
also Kapillarblut ist aus der Fingerbeere, dass man quasi in den Finger stickst wie früher beim Blutzucker oder wie macht man heute zum Teil auch noch.
Genau.
Okay, da werde ich gleich noch was dazu sagen.
Und also wird auch immer kritisch gesehen, ne, mit Präanalytik und so weiter. Ich würde das tatsächlich eigentlich immer über einen Therapeuten machen lassen, der oder die damit Erfahrung hat. Also ich betreue ja auch Menschen außerhalb von der Schweiz und da lasse ich dann auch Testkits hinschicken, aber das ist dann zertifiziertes Labor, die dann quasi Stuhlanalyse, Speichelanalyse, Urin oder Kapillarbluttest oder sowas dann verschicken.
Okay, also tatsächlich, ich habe mit Kapillarblut miserable Ergebnisse. Ich habe mich gewundert, dass das funktionieren soll und habe sehr viele Patienten parallel getestet, gerade was das Thema Vitamin D angeht. Mhm. Und ich hatte wirklich häufig Fälle, wo von kompletter Mangelversorgung in einem Test zur fast Überversorgung im anderen Test gleichzeitige Abnahme. Also deswegen, ich persönlich empfehle keine Kapillarbluttestungen. Das ist aber nur meine Erfahrung. Ich weiß, dass es viel angeboten wird. Mhm. Aber ich hab damit tatsächlich kein gutes Ergebnis, kein stabiles Ergebnis erreichen können. Woran es auch immer liegt, die Präanalytik, das bedeutet ja letztlich, wie wird das Blut abgenommen, wie wird es vorbereitet, wie kommt es zum Labor, macht gerade bei den Nährstoffen es extrem wichtig, dass das quasi gut läuft, ja, dass wir einen validen, einen richtigen, guten Wert haben. Und da glaube ich, dass bei der Fingerbeere halt häufig auch Dinge falsch laufen, dann wird zu viel gepresst oder da ist noch Desinfektionsmittel auf dem Finger. Insofern glaube ich, dass da einfach mehr Einflussfaktoren mit reinrutschen können, die dann das Ergebnis erschweren. Also du verschickst deine Testkits, habe ich rausgehört. Ich habe ja auch das Thema, ich habe auch Patienten mit einem, sage ich mal, sehr weiten Anreiseweg, die nicht immer für jede Blutabnahme dann zu mir kommen können. Wenn die zum Hausarzt gehen, erlebe ich leider häufig, dass zum Beispiel Vitamin B12 einfach im Serum abgenommen wird. Magst du dazu was sagen? Also zu diesen, wo messe ich denn die Nährstoffe?
Also ich messe meistens jetzt bezüglich B12, messe ich tatsächlich Holotranscobalamin oder auch Homocystein, weil im Endeffekt der Homocysteinwert auch etwas aussagt, inwieweit du die B-Vitamine, also B12, Folsäure und B6, überhaupt effektiv verstoffwechseln kannst, um das Homocystein abzubauen. Und deswegen, ich bin so von, also B12 messe ich eigentlich fast gar nicht mehr, also Holotranscobalamin oder eben das Homocystein messe ich. Und sonst messe ich eigentlich im Erythrozyt eben die Mineralien, also Zink, Kupfer, Magnesium. Aber ja, muss man dann halt noch gucken, ob der Hausarzt das kann oder möchte oder weiß, wie er das dann genau anordnet. Aber zum Beispiel auch Omega-3-Index ist ja ganz wichtig, immer in der Erythrozytenmembran. Oder es gibt auch, glaube ich, Leukozytenmembran, habe ich jetzt letztens gesehen. Aber auf jeden Fall in einer Membran der Zelle und nicht einfach im Serum, weil da ist ja dann natürlich irgendwie auch nahrungsmittelabhängig und wir wollen ja wirklich wissen, wie viel Omega-3 ist in der Zellwand eingebaut und man hat dann ja auch einen guten Wert von den letzten 120 Tagen. Mhm. Also das finde ich wichtig.
Also ich glaube auch, dass das einfach nochmal ganz wichtig zu sagen ist. Nährstoffe sind nicht einfach nur irgendwo im Blut, sondern wenn wir messen wollen, wie ist die echte Versorgung, das ist wirklich komplexer, als man das sich so vorstellt, dann gibt es einfach Bereiche im Blut, wo der Nährstoff sich ansammelt. Zum Beispiel bei den roten Blutkörperchen, das wären die Erythrozyten, was du gerade genannt hast. Und dann macht es auch total Sinn, die dort zu messen. Und wenn ich dann im Serum schaue, dann kann man sich das ein bisschen so vorstellen, wie wenn man auf die Straße schaut und dann fährt ein LKW vorbei und anhand der LKW-Anzahl, die vorbeifahren, sagt man, wie voll das Lager ist. Das kann zutreffen, tut es aber in vielen Fällen tatsächlich nicht. Und wenn wir während einer Supplementation messen, dann ist häufig sind mehr LKWs unterwegs, ohne dass wir aber darüber eine Aussage haben, wie voll sind die Lager. Also da will ich einfach nochmal sensibilisieren, dass die Analytik oder das, wie ich messe, da sollte man zu jemandem gehen, der sich mit der Thematik auskennt. Maxi, ich finde es super, super spannend, dass du dieses Thema Psyche in der Kombination mit Darm, mit Nährstoffen siehst. Ich finde das so wichtig, deswegen habe ich mich auch auf den Podcast heute extrem gefreut, weil ich glaube, das ist ein Thema, was viel mehr propagiert werden darf. Wir brauchen Nährstoffe, damit wir gut funktionieren können. Das ist nicht die Erklärung für alles, aber es ist ein super Fundament, Baustein, damit wir zum Beispiel glücklich sind oder nicht so gestresst oder mehr Energie haben. Mhm. Ganz viele Frauen haben ja auch wirklich keine guten Eisenwerte. Mhm. Wenn ich jetzt mehr zu dir oder zu dem Thema wissen möchte, wie bekomme ich Informationen dazu?
Also auf meiner Homepage www.minervamed.ch. Da gibt es ganz viele Infos über mich. Da wird dann auch der Podcast hier nochmal verlinkt und auch Artikel, die ich geschrieben habe und ganz viel zu meiner Arbeit, auch zu den Zusammenhängen habe ich da aufgeführt. Und dann kann man mich einfach kontaktieren. Und ich habe eben, jetzt Praxis ist relativ voll, aber wenn man sagt, man möchte präventiv was für seine Gesundheit machen, habe ich auch ein Online-Programm, wo es dann 3 Monate intensive Betreuung ist, egal wo man ist. Und wo man dann auch einen Online-Kurs nochmal bekommt, wo ich dann wirklich alles nochmal Videos aufgenommen habe, was ich sonst immer quasi von A bis Z erzähle, damit man sich in Ruhe in seinem Tempo nochmal anschauen kann und wirklich da für sich auch in die Umsetzung kommt.
Sehr cool. Das packen wir auf jeden Fall alles in die Shownotes. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die Arbeit überhaupt, dass du dich da quasi dem verschrieben hast. Und für alle diejenigen, die mehr wissen wollen, wissen sie, wo sie in der Schweiz gucken können.